SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nicole Köster.
Eine neue Ausgabe SWR 1, Leute. Ich begrüße ganz herzlich Heike Vesper. Einen schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Wenn wir die Meere retten, dann retten wir die Welt. Das ist ihr Tenor, so heißt auch der Titel ihres Buchs. Und die Erhaltung der Ozeane, das ist einfach zu ihrem Herzensthema geworden. Sie sind dabei im Ruhrgebiet groß geworden, in Essen, wo sie aufgewachsen sind. Ich glaube, da gibt's einen großen Stausee, den Baldeneysee. Aber trotzdem kommt man nicht gleich zur Leidenschaft zum Meer. Wie ist die bei Ihnen entstanden?
Ich bin in Dortmund groß geworden übrigens und nicht in Essen, aber da ist es dieselbe Situation.
Ich habe Sie in einem Interview Essen sagen hören, deswegen kam ich drauf.
Aber es ist ja dieselbe Situation wie in Essen, irgendwie ist schon in der Großstadt. Wir haben als Familie immer Urlaub am Meer gemacht, immer an der Ostsee, weil ein Teil meiner Verwandtschaft dort lebt. Und ich glaube, diese frühen Besuche am Meer, die haben mir gezeigt, wie anders es sein kann. Ne? Ich bin ja in einer kleinen Straße groß geworden, wo man nicht weit gucken kann. Und dieser Horizont am Ozean, der ist toll.
Sie sind dann Meeresbiologin geworden, sind Direktorin beim WWF-Zentrum für Meeresschutz, haben sich dort für nachhaltige Fischerei in europäischen Meeren stark gemacht. Jetzt habe ich gelesen, ich frage vorab, stimmt das? Sie leben inzwischen in Hamburg, ist das korrekt?
Das ist richtig, ja.
Und auf einer Notenskala von 1 bis 6, Sie können das bewerten. Wie geht's unseren Meeren gerade?
Ich würde sagen, wir sind schon bei einer 5 auf jeden Fall angekommen. Aber mit der Hoffnung, dass man es auch umdrehen kann. Es ist noch nicht alles verloren. Und ich hoffe, ich konnte das in dem Buch auch gut ausdrücken, zu sagen, wenn man handelt und es ist bekannt, was man tun kann, damit es den Ozean besser geht, dann kann es auch wieder aufwärts gehen.
Das liest sich ganz spannend. Das geht dann sogar bis zu unseren Smartphones. Da kommen wir später dann noch zu. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass viele Flüsse inzwischen sogar so sauber sind, dass man darin wieder baden kann. Der Rhein hat oft glasklares Wasser. In der Ostsee, da sind sie eng verbunden. Da gibt es die Kegelrobbe. Inzwischen wieder, freuen sich nicht alle Fischer drüber. Aber wie erklärt sich das dann?
Naja, das zeigt, dass Umweltpolitik, wenn sie ernst gemeint ist, auch wirken kann. Denn in den 70er Jahren waren unsere Flüsse ja in einem sehr schlechten Umweltzustand und dann hat man Maßnahmen ergriffen und man hat die auch durchgesetzt. Also nicht nur auf dem Papier, wie wir das beim Meeresschutz haben, sondern in die Tat gebracht. Und dadurch hat es diese Art von Verbesserungen dann auch für die Ozeane gegeben.
Trotzdem kommen Sie zur Note 5. Was verursacht dann diese mangelhafte Note?
Das ist die Vielzahl an Einflüssen, die wir haben. Also das eine ist zum Beispiel die industrielle Landwirtschaft. Wir haben immer noch unglaublich viele Einträge an Dünger, die dann das System zu nährstoffreich machen in den Ozeanen. Wir haben die Klimakrise, die den Meeren stark zusetzt, weil das Wasser sich erhitzt und auch immer saurer wird. Wir haben Schifffahrt, die zunimmt aufgrund der Globalisierung des Handels. Das bedeutet vor allen Dingen Verlärmung der Ozeane. Wir haben aber auch eine fortschreitende Industrialisierung. Das heißt mehr Pipelines, mehr Kabeltrassen, mehr Windkraftanlagen. Überfischung ist immer noch ein großes Problem und die Plastikverschmutzung natürlich.
Also viele Themen. Jetzt sprechen wir beim Menschen so häufig von Resilienz. Gibt es das beim Meer?
Das gibt es beim Meer und in der Natur im Allgemeinen auch. Und das ist das, was ich auch versucht habe auszudrücken in meinem Buch, dass die Widerstandskraft der Natur oder das Erholungspotenzial unglaublich groß ist. Man muss eben nur gucken, dass man den richtigen Zeitpunkt noch erwischt. Das ist wie bei uns selbst auch. Wenn es zu arg ist, dann können wir nicht wieder in guten Zustand kommen.
Plastikmüll ist ein Riesenproblem, Heike Vesper. Sie haben sich damit auseinandergesetzt, als vor 2 Jahren 187 Staaten beschlossen haben, dass verschmutztes Plastik als gefährlicher Stoff eingestuft wird und dadurch der Export genehmigungsfähig sein muss. Haben Sie das als Erfolg gefeiert?
Absolut, weil das ist ja ein Riesenproblem gewesen, dass selbst Länder wie Deutschland, die bei uns national jetzt ein gutes Abfallwirtschaftssystem haben, aber trotzdem so große Mengen an Plastikmüll ins Ausland exportieren in Länder, die damit eben nicht so gut umgehen können wie wir hier.
Wie macht sich das denn bemerkbar? Es sind wohl 10 Millionen Tonnen oder mehr inzwischen schon Plastikmüll, die pro Jahr in den Weltmeeren landen. Jetzt wurde das vor 2 Jahren beschlossen. Ist da schon eine Veränderung festzustellen?
Nein, das ist ja nur die Spitze des Eisberges. Also es gibt so viele Länder, die gar keine wirkliche Müllabfuhr haben, so wie wir das kennen. Ne? Gerade im Hinterland von Südostasien, da kommt nie irgendjemand vorbei und holt den Müll ab. Und das sind Probleme, die, glaube ich, viele Jahre in Anspruch nehmen, bis die gelöst sind. Und gerade auch die Pandemie zum Beispiel hat auch dazu geführt, dass wir einfach doch noch mal mehr Einwegplastikmüll haben. Auch wir in Deutschland übrigens haben noch mal zugelegt.
Wobei man ja denken könnte, wenn schon 187 Staaten der Basler Konvention dabei sind, dann muss sich da schon etwas tun. Das heißt, man bräuchte tatsächlich noch mehr Staaten, die sich dazu freiwillig bereit erklären.
In dem Fall geht es ja tatsächlich nur um den Export und das war gut und wichtig. Aber was noch viel dringender nötig ist, wir brauchen ein internationales Abkommen gegen die Plastikflut, sowas wie wir Paris haben gegen die Klimakrise. Und das wird auf Ebene der Vereinten Nationen jetzt tatsächlich auch verhandelt. Und ich hoffe, dass es dann im nächsten Jahr auch soweit sein wird.
Dieser Plastikmüll, der macht sich sogar ja bei uns im Alltag bemerkbar. Das können Sie vielleicht mal beschreiben.
Ich glaube, wir sollen ja alle Müll trennen. Leider gibt es immer noch Leute, die das selbst in Deutschland nicht tun. Und dann kann man natürlich jede Woche mal den Sack betrachten, den man da zusammengesammelt hat durch den Einkauf. Es gibt aber so viele gute Möglichkeiten, Einwegplastik einzusparen und Dinge selber zu machen, gerade so Einwegprodukte. Da kann man im Internet mittlerweile so viel finden. Und es gibt auch viele Leute, die da sehr engagiert sind.
Dann liegt das Augenmerk inzwischen auch auf Mikroplastik. Mhm. Wie beschreiben Sie das?
Naja, alles, was mal groß war an Plastik, wird am Ende natürlich auch klein. Irgendwie, zumindest wenn es in der Umwelt landet, weil Sonne, Wind, Wellen, Wasser, irgendwie zerreibt es dann irgendwie zu kleinen Stücken. Wir haben es aber auch in vielen Produkten immer noch mit drin als Mikroplastik, obwohl in der Kosmetikbranche sich tatsächlich viel verändert hat. Und Mikroplastik ist überall. Teppichabrieb, keine Ahnung, von den Kleidern, die wir tragen, da ist Plastik irgendwie mit drin. Das sind mikrokleinste Fasern, die sich da lösen, in der Luft und im Wasser sind.
Kann mich erinnern, vor vielen Jahren, ungefähr vor 10 Jahren am Strand, an der Atlantikküste, im Sand waren dann diese kleinen runden Kügelchen aus Plastik schon zu sehen. Ich habe mich noch gefragt, was ist das denn?
Ja, das sind wahrscheinlich Pellets, die verloren gegangen sind. Das ist auch ein großes Problem, dass beim Transport dieser kleinen Kügelchen, die Sie da beschreiben, häufig mal ein Container über Bord geht, in der Schifffahrt zum Beispiel. Und dann geht es natürlich direkt ins Meer und das ist ein Rieseneintrag. Und die braucht man, um aus diesen kleinen Kügelchen wird dann großes Plastik gemacht. Das ist einfach der Rohstoff.
Die Erde ist zu 70% mit Wasser bedeckt und früher hat man gedacht, dass die Meere zu groß sind, als dass wir ihnen Schaden zufügen könnten. Und Sie haben jetzt eben schon mal gesagt, ja, das Meer hat auch eine Resilienz, es kann sich erholen. Aber gab es so einen Punkt, wo Sie sagen können, wo Sie ausmachen können, damals hat sich das gewandelt, deswegen geht es den Meeren aktuell so schlecht?
Ich könnte es nicht zeitlich genau festmachen, aber es ist so, dass wir seit, ach Gott, irgendwie 20, 30 Jahren eigentlich die Problemlage gut kennen. Seit über 20 Jahren irgendwie ist Überfischung zum Beispiel ein Riesenthema, dass wir einfach viel zu viel Fischerei haben für die Menge an Fisch, die noch in den Ozeanen ist. Dann die ganzen Schäden, die durch Fischerei mit angerichtet werden, obwohl der Fischer das natürlich eigentlich selber nicht will. Der Meeresboden, die Lebensräume am Meeresboden, die zerstört werden, der ganze Beifang, also alles, was im Netz landet, was man eigentlich nicht haben will. Und für mich ist tatsächlich eine absolute Katastrophe, dass man es weiß. Man weiß auch, was man dagegen tun kann. Das ist absolut bekannt und es wird nicht gehandelt. Und das ist politisch ein Riesenproblem. Die Meere haben einfach keine gute Lobby.
Heike Vesper in SWR1 Leute. Als Meeresbiologin räumen Sie mit Klischees auf. Das so unscheinbare Wattenmeer liefert nämlich tatsächlich einen besonderen Lebensraum. Ich glaube, da muss man ganz genau hingucken, um das auch wirklich zu entdecken. Sie wühlen ja auch im Schlick. Was entdecken Sie dort?
Ja, ganz wunderbare Tiere, die echt eine Extremleistung hinlegen. Denn man muss sich vorstellen, alle sechs Stunden wechseln komplett die Umweltbedingungen. Also einmal unter Wasser irgendwie und kühl, dann liegt es quasi blank und im Sommer extrem heiß oder im Winter eben extrem kalt und trocken vor allen Dingen.
Bedingt durch Ebbe und Flut.
Ja, genau. Und da muss man sich erstmal dran anpassen und das hinbekommen. Und das sind ganz besondere Lebewesen.
Und Sie haben während Ihres Studiums Herzmuscheln gesammelt, das beschreiben Sie dann, für die Forschung. Was wollten Sie damals denn mit diesen Herzmuscheln herausfinden?
Das war damals ein Stresstest, der gemacht worden ist und da ging es um Antioxidantien, also wie der Körper der Muschel mit den extremen Bedingungen umgeht, dass sich durch die starke Sonneneinstrahlung freie Radikale bilden und wie sozusagen die Muschel damit umgehen findet, um das dann wieder auf den Menschen auch übertragen zu können, wie wir damit umgehen könnten.
Was waren da überraschende Erkenntnisse?
Ja, ganz ehrlich, habe ich das dann nicht weiter verfolgen können, weil ich da ja nur so einen Hilfsjob gemacht habe. Aber ich glaube, am Ende ist schon noch was Interessantes rausgekommen für den Zellschutz irgendwie beim Menschen eben auch.
Hat dennoch Ihre Begeisterung wahrscheinlich noch mehr angefacht zum Thema Meer?
Ja, total. Es ist eben auch noch mal etwas, das zeigt, wie eng wir verbunden sind, ne? Oder wie viel wir davon profitieren können von dem Meer und wie viele Dinge wir auch noch gar nicht wissen. Gerade für die medizinische Forschung hat man festgestellt, dass viele der Organismen im Meer, die eben angepasst sind an so extreme Lebensräume, zum Beispiel als gute Medikamentengeber irgendwie Wirkstoffe für den Menschen produzieren könnten.
Und was viele von uns natürlich kennen, am Wattenmeer den Wattwurm und was dann so aussieht wie Sandspaghetti, ist dann was?
Das ist der Kot vom Wattwurm. Der ist aber enorm wichtig. Also es ist nicht eklig. Ne? Das ist der reine Sand, der da sozusagen vom Wurm wieder ausgeschieden wird, wenn er ihn aufgefressen hat. Der ernährt sich von den kleinen Algen, die da drin sitzen. Und es ist nicht vergleichbar mit anderen Tieren.
Wofür ist das gut?
Na, der durchwühlt, also der durchmischt irgendwie die Sedimentschichten, die Sandschichten und bringt Sauerstoff ins Sediment ein, was ansonsten immer eher sauerstofffrei ist, weil da halt so viele biologische Prozesse stattfinden. Und der durchlüftet damit sozusagen den Wattenmeerboden, was wieder für die anderen Tiere total gut ist.
Der Maulwurf des Wattmeers. Und dann gibt's noch Wattschnecken. Wofür sind die gut?
Die grasen, wie Kühe sozusagen, nur in winzig klein, grasen die auf den Algenteppichen, die sich bei Ebbe auf dem Sand bilden. Das kann man manchmal sehen, weil das so braune, schlierige Schichten sind. Und dann kann man so lauter kleine Fressspuren erkennen. Und dann sieht man, dass die Schnecke da entlang gewandert ist.
Sie vergleichen das Ganze mit den, es gibt in der Wüste die Big Five bei den Tieren. Und hier gibt's die Small Five. Dann fehlt uns noch?
Dann fehlt uns noch die Krabbe zum Beispiel. Mhm. Und der Seestern fehlt uns noch. Und die anderen Muscheln natürlich, die noch mit dazugehören.
Was ist an der Sandkrabbe so besonders?
Also ich finde die so besonders, weil sie sich einfach seitlich bewegt. Ne? Irgendwie dieser ganze Bewegungsapparat und wie das Tier auftritt, irgendwie, das ist schon anders als das, was wir sonst von Land her kennen. Und sie, wie gesagt, sie kann halt unter Wasser atmen und über Wasser eben auch.
An die Nordseekrabbe kann ich mich erinnern. Als Kind war ich mit meinem Vater mal auf so einem Krabbenfischer und fand das ganz faszinierend. Aber die Fischerei hat sich natürlich auch gewandelt. Ne? Das gibt's heute gar nicht mehr. Zum Polen geht's dann nach...
Ja, meistens geht es nach Polen oder auch immer noch nach Marokko. Das ist aber was anderes. Die Strandkrabbe ist wirklich so ein relativ großes Tier, was sich seitlich bewegt. Und das ist die, ja, die andere, die ist eigentlich eine Garnele, sowas ja, wie ein Shrimps, nur in winzig klein.
Da irgendwie. Muss man immer ausweichen, dass man nicht drauf tritt.
Das sind, ja, die springen sind ja auch einem groß. So ein bisschen zwischen den Zehen rum und das irgendwie führt dann oft zu so einem Juhu-Effekt, irgendwie, wenn man durch so einen kleinen Priel läuft, durch so eine Wasserpfütze. Ja.
Nur dieser Transport, den Sie gerade auch angesprochen haben, nach Polen oder Marokko. Also als ich das erste Mal gehört hatte, ich konnte es fast nicht glauben. Ändert sich da etwas? Wird das Bewusstsein größer dafür?
Ich würde sagen, nein. Das hat einfach immer noch was mit den Lohnkosten zu tun, ne? Dass dort gepoolt wird, irgendwie das einfach so viel billiger ist, als das in Deutschland machen zu lassen. Es gibt in Büsum tatsächlich eine Krabbenpoolmaschine, die das im kleineren Maßstab dann eben vor Ort macht. Man muss immer auch noch mit im Kopf haben, es ist natürlich nicht nur der lange Transportweg und der CO2-Ausstoß, der damit zusammenhängt, sondern die müssen ja auch konserviert werden, diese Krabben irgendwie. Das ist reines Eiweiß, das verrottet total schnell. Und das, was wir dann zurückbekommen, ist etwas, das sehr lange in einer Konservierungssoße gelegen hat.
Sie sagen, das geht Hand in Hand. Einerseits die Menschen vor Sturmfluten schützen und gleichzeitig das Wattenmeer schützen. Wie geht das Hand in Hand?
Ja, wir brauchen diese Fläche unbedingt. Der Meeresspiegel wird ansteigen. Aufgrund der Klimakrise schmilzen ja die Eismassen und das Wasser wird wärmer und dehnt sich immer weiter aus. Und ich glaube, das hat man jetzt bei der Flut auch gesehen, dass einfach Überschwemmungsfläche etwas ist, was wir dringend benötigen. So und so ist es auch am Wattenmeer oder an der Nordseeküste, dass wir diese Fläche brauchen. Auf der anderen Seite, wenn der Meeresspiegel steigt und damit weniger Fläche trocken fällt bei Ebbe und Flut im Wattenmeer, dann würde dieser Lebensraum auch verschwinden. Und er ist ja nicht umsonst Weltnaturerbe. Das ist einer der wichtigsten Fressorte oder der gedeckte Tisch für Zugvögel, die wir haben auf dem Weg von der Arktis bis runter nach Afrika.
Ja, bei der Flut überlegt man jetzt natürlich auch, wie baut man anders bauen, nicht mehr in den Tälern und so weiter. An der See spricht man über Deiche nachzurüsten, Schutzmauern zu errichten. Und dann geht's um das Thema Salzwiesen. Warum sind die so wichtig?
Ja, Salzwiesen sind zum einen ein super besonderer Lebensraum mit einer unglaublich hohen Artenvielfalt, die eben genau für diese Wartvögel irgendwie so dringend notwendig sind. Auf der anderen Seite hält es das Sediment fest, also den Sandboden einfach durch die Wurzeln, die Salzwiese hat, hält es das fest und kann dann aufwachsen. Irgendwie ist überschwemmt, die Stoffe bleiben liegen, die Wurzelfüße halten es sozusagen fest und so wächst der Boden langsam mit an. Und wenn wir nicht so einen schnell ansteigenden Meeresspiegel hätten, dann würde sich das wahrscheinlich die Waage halten können. Aber durch die menschgemachte Krise, die wir haben, wird es wahrscheinlich nicht schnell genug gehen. Und dann kann man nicht nur die Deiche dicker machen, sondern man muss Deiche öffnen und nach hinten verlegen. Und das ist aber natürlich eine sehr schwierige Situation, so wie an den Flüssen auch. Da leben Menschen, da findet Landwirtschaft statt. Und wie kriegt man das unter einen Hut? Aber das ist unsere Aufgabe, das zu lösen.
Wenn die Salzwiesen so wichtig sind, wie viele haben wir davon? Ausreichend?
Na, mehr wäre immer besser, vor allen Dingen die Bereiche, die gut geschützt sind. Wir haben ja das Wattenmeer ist Nationalpark, das ist die höchste Schutzkategorie in Deutschland, die ein Gebiet bekommen kann. Und für den Bereich der Salzwiesen sieht es auch ganz gut aus. Aber zum Beispiel in dem Bereich, der eben doch vom Wasser überflutet ist, da haben wir das Problem, dass einfach flächendeckend Fischerei stattfindet und da Wildnis sich in diesem Bereich nicht entwickeln kann. Und das ist extrem bedauerlich und darf so eigentlich auch nicht sein.
Ja, Sie haben den steigenden Meeresspiegel angesprochen. Wenn der Meeresspiegel bis 2050 gemäßigt steigt, dann bedeutet das wohl 80 Zentimeter, schreiben Sie. Was bedeutet das denn für einen Großteil Schleswig-Holsteins?
Die Länder an den Küsten sind gut gerüstet, weil das ist, wie gesagt, eine Prognose, die, wo der Deichbau oder der Küstenschutz noch Schritt mithalten kann. Wir bekommen ein Problem, wenn wir eben nicht bei 1,5 Grad Erhitzung des Klimas bleiben, sondern darüber hinausgehen, weil dann sind die Prognosen über 1 Meter, bis zu 1,10 Meter. Und Hamburg zum Beispiel sagt, bis 1 Meter, es kriegen sie hin, den Küstenraum und die Menschen zu schützen, darüber hinaus aber nicht. Und man darf immer nicht vergessen, das ist ja kein langsam ansteigender Wasserpegel, sondern das kommt mit Wucht und mit Macht und Wasser hat Kraft, so wie wir es gesehen haben jetzt.
Heike Vesper in SWR1, Leute, da musste ich wirklich staunen in Ihrem Buch. Sie schreiben nämlich darüber, was Bäume und Wale gemeinsam haben. Ja, was denn?
Ja, das glaubt man auf den ersten Blick wahrscheinlich nicht, aber sind natürlich große Kohlenstoffspeicher. Wir selber bestehen ja auch aus Kohlenstoff. Und Bäumen, sagt man ja nach, sind große CO2-Binder. Und das ist ja das, was wir händeringend suchen. Also auf der einen Seite natürlich den CO2-Ausstoß massiv zu senken und auf der anderen Seite sozusagen Senken zu schaffen, da wo es gebunden wird. Und Wälder spielen da eine große Rolle. Aber so ein Wal ist ein kleiner Wald, weil er alt wird und weil er groß ist. Und durch seinen massigen Körper eben sehr viel CO2 bindet.
Ja, da war ich so fasziniert von der Zahl, die musste ich rausschreiben. Ein Blauwal kommt auf 412 Kilogramm CO2, die er pro Jahr speichert. Und ein Baum kommt auf 20 Kilo. Also dann lässt sich auch erklären, warum die Wale Gärtner der Meere heißen, oder?
Ganz genau. Wobei wir natürlich sehr viel mehr Bäume haben als Wale, ne? Also man kann nicht das eine gegen das andere aufwiegen, das würde nicht gehen.
Ja, wie viele Wale gibt's?
Ich kann die genaue Zahl, kann man glaube ich nicht beziffern. Wie wir wissen, dass es für einige Arten ist es jetzt wieder sehr viel besser geworden. Irgendwie, die sind ja durch den Walfang so stark dezimiert worden, dass sie wirklich am Rande des Aussterbens gestanden haben. Aber wir haben auch ein paar gute Erfolge. Zum Beispiel beim Finnwal und beim Buckelwal sind die Zahlen so hochgegangen, dass sie auch von der roten Liste der vom Aussterben bedrohten Tierarten genommen werden konnten.
Woran liegt das, dass es da hochgegangen ist?
Man hat einfach die richtigen Schutzmaßnahmen ergriffen und hat die konsequent durchgezogen und hat dafür gesorgt, dass diese Tiere einfach in Ruhe sich vermehren können, dass sie Platz haben, dass sie Ruhe haben, dass sie genügend zu fressen finden.
Wie sehen da die Schutzmaßnahmen ganz konkret aus?
Man muss darauf achten, dass also Wale wandern ja richtig große und weite Strecken. Und auf diesen Wanderwegen zum Beispiel ist eine der größten Katastrophen, die passieren können, sind Schiffszusammenstöße. Also Schiffskollisionen mit Walen haben wir relativ viel. Und da muss man eben gucken, dass die Schiffe zu der Zeit, zu der die Wale wandern, eben andere Routen nehmen oder man von vornherein andere Routen betrachtet. Es gibt auch Frühwarnsysteme, dass so ein Schiff einfach, wie wir das vom Auto kennen, ne? Achtung Hindernis, irgendwie dann die Geschwindigkeit gedrosselt wird. Es will Lärm reduzieren, weil die sich über weite Strecken unterhalten. Und wenn so viel Dröhnen im Wasser ist von den ganzen Motoren, dann können Mutter und Kind sich nicht wiederfinden, gehen verloren und all solche Dinge. Und Fischerei natürlich, Beifang ist ein Riesenthema.
Wieso hat das dann auf der einen Seite für die einen Wale geklappt und für die anderen nicht? Wie unterscheiden die sich dann?
Das ist ein bisschen schwierig, weil wir nicht so genau, also wir wissen über manche Walarten einfach immer noch zu wenig. Zum Beispiel der Blauwalbestand, den es vor Chile gibt, den hat man sehr spät überhaupt erst wiederentdeckt. Man kennt gar nicht den Ort, an dem die Nachkommen zur Welt kommen. Wir wissen nicht, wo sie sich paaren. Irgendwie all diese Dinge sind noch total unbekannt. Wir wissen so viel übers All, aber übers Meer und über die Tiefsee wissen wir so wenig. Und wenn man es nicht genau weiß, dann kann man eben auch nicht die besten Schutzmaßnahmen ergreifen. Aber wir wissen genug, um gute Schutzmaßnahmen durchzuziehen.
Zwischen Ibiza und Formentera liegt mit der älteste Lebensraum der Welt. Was ist da?
Da ist eine sehr, sehr alte Seegraswiese, das sogenannte Neptungras, so heißt es irgendwie in der Region. Und es ist jetzt nicht der einzelne Halm, der so alt ist, sondern die Fläche sozusagen, auf der dieses Seegras wächst, ist schon so alt.
Wie alt denn?
Ja, ich weiß jetzt die ganz genaue Zahl, wie weiß ich jetzt gerade nicht aus dem Kopf, aber viele tausend Jahre alt.
Okay, ja, was bedeutet dann dieses Seegras, wenn es um CO2-Bindung geht? Denn es hat eine ganz besondere Bewandtnis auch damit.
Ja, Seegras ist wirklich einer der unbekannten Lebensräume sozusagen für die CO2-Bindekapazität, also was uns helfen kann, mit die Klimakrise zu bekämpfen, wenn wir von den Emissionen runterkommen. Die binden das natürlich nicht nur in ihren Blättern und in ihren Wurzeln, aber vor allen Dingen im Boden, weil sie eben den Boden festhalten und irgendwie diese Schlickschicht, ne, die sich durchs Verrotten einfach entwickelt, die wird dadurch festgehalten und wächst langsam, aber sicher zu einer sehr dicken Schicht an, in der sehr viel CO2 drin steckt.
Jetzt gibt's wohl Bestrebungen, diese Seegras Wiesen auch noch weiter aufzuforsten. Wie lässt sich das denn machen?
Man hat in der Vergangenheit da wirklich zu wenig Augenmerk drauf gerichtet. Im Mittelmeer ist es dann oft durch ankernde Motorboote oder andere Schiffe, irgendwie, die das dann unbewusst irgendwie kaputt gemacht haben. Oder Fischereigerät, das über den Boden gezogen wird. Hier bei uns an den deutschen Küsten ist es durch schlechte Gewässerqualität einfach verloren gegangen. Und jetzt, da man weiß, wie wichtig das ist, also nicht nur zur Bekämpfung der Klimakrise, sondern auch aus Artenvielfaltgründen, denn diese Seegraswiesen sind Kinderstuben in den Meeren, quasi der Kindergarten irgendwie für Fische und andere Arten, versucht man das wieder anzupflanzen.
Also die sorgen für das gute Klima im Meer. Jetzt kommt eine Hörerfrage rein aus Bad Krozingen von Bernd Glosemeier. Und der möchte von Ihnen wissen, wie kritisch Sie die Übersäuerung der Meere sehen.
Das ist ein ganz, ganz schwieriger Faktor. Also es ist auf jeden Fall sehr, sehr kritisch zu betrachten, denn alles biologische Leben, also alle Prozesse, alle chemischen Prozesse im Meer sind pH-Wert abhängig. Und dieser pH-Wert verändert sich relativ schnell. Das kommt einfach dadurch, dass die Meere uns einen großen Dienst erweisen und einen Großteil, fast 30% des menschgemachten CO2s in der Vergangenheit gebunden haben, einfach im Wasser. Und im Wasser entsteht dadurch Kohlensäure und diese Kohlensäure ist eben sauer und dadurch haben wir den pH-Wert, der sich verändert. Und man kann es am ehesten sehen bei Muscheln, die Kalkschalen ausbilden. Und dieses Kalkgehäuse kann eben nicht entstehen unter sauren Bedingungen. Nutzen wir im Haushalt, ne? Wenn wir Geräte entkalken wollen, machen wir Essigsäure rein. Und so ungefähr muss man sich das vorstellen.
Um diesen pH-Wert wieder auszugleichen, sind da Unterwasserplantagen eine Möglichkeit? Denn das versucht man aktuell wohl auch, Unterwasserplantagen anzulegen.
Also ob wir das so einfach wieder rausbekommen, ist die Frage. Aber was wir tun müssen, ist die Meere einfach gesund erhalten. Je mehr gesunde Lebensräume wir haben, also je fitter das System insgesamt ist, desto widerstandskräftiger ist es auch, so wie bei uns Menschen auch. Je gesünder unsere Konstitution im Allgemeinen ist, desto besser können wir mit Stress und schwierigen Krankheiten umgehen.
Das Moor hat Sie überrascht. Heike Vesper, was haben Sie denn früher mit dem Moor verbunden und was verbinden Sie heute mit dem Moor, dass es Sie so überrascht hat?
Ich glaube, so ein bisschen so, was man auch so als Allgemeingefühl dazu hat, eher so ein matschiger, finsterer Raum, der irgendwie gefährlich ist, wo Menschen verschwinden und dass das großartig war, dass man das bewohnbar irgendwie gemacht hat, weil das Fläche gebracht hat für Landwirtschaft und für Menschen, um dort zu leben. Und heute weiß ich aber, und das hätte ich vielleicht auch schon früher wissen sollen als Biologin, aber ich war dann doch sehr fokussiert aufs Meer, das ist natürlich ein Raum mit einer unglaublichen Artenvielfalt und mit ganz besonderen Arten, so wie im Wattenmeer auch, weil sie eben an diesen sehr extremen, sehr ungewöhnlichen Lebensraum angepasst sind. Und wenn das Moor verschwindet, verschwinden die auch. Und das Moor kann einer unserer großen Helfer sein in der Bekämpfung der Klimakrise. Neben Senkung der Emissionen ist das hier eben auch einer der Orte, die viel CO2 binden.
Kommen wir gleich noch drauf. Jetzt haben Sie mich neugierig gemacht. Welche Tiere leben denn nur explizit im Moor?
Es gibt viele Gräser, die es dort gibt, die es nur in diesen Mooren eben auch gibt. Und Tiere, die dann wieder mit diesen Gräsern irgendwie verbunden sind. Irgendwie welche absolut und exakt irgendwie, da wäre es besser, eine Moorexpertin zu befragen. als mich. Aber es ist so, es ist ein sehr säurehaltiger Lebensraum, es ist ein sehr feuchter Lebensraum und immer nasse Füße und immer sauer. Das muss man eben als Pflanze oder als Tier dann auch mögen und damit zurechtkommen.
Obwohl, und jetzt kommen wir auf Ihr anderes Thema, obwohl nur 3% der Erdoberfläche bedecken, speichern mit Moor bedeckt sind, so rum, muss ich auch ordentlich ablesen, was Sie hier aufgeschrieben haben. Das speichern Moore weltweit doppelt so viel CO2 wie alle Wälder der Erde zusammengenommen. Das muss man sich erstmal auf der Zunge zergehen lassen, ne? Das hat Sie vermutlich auch nochmal überrascht.
Das hat mich total überrascht, weil wir alle sehr auf diesen Waldschutz fixiert sind, der auch absolut notwendig ist. Also nichts davon, also auch Seegraswiesen, Mangrovenwälder oder Moore ersetzt sozusagen den gesunden Wald, irgendwie den Amazonas-Regenwald, den wir unbedingt erhalten müssen. Aber trotzdem war es etwas, was mir so nicht bekannt war, wie unglaublich wichtig dieser Lebensraum auch, wie gesagt, für uns ist. Und diese intakte Natur, das lernen wir immer wieder, die ist so die Grundvoraussetzung für unseren Wohlstand und unser Wohlbefinden als Mensch auf diesem Planeten.
Jetzt steht es ja wohl tatsächlich im Aktionsprogramm Klimaschutz der Bundesregierung drin, dass Moore geschützt werden sollen. Ja, wie lassen die sich denn schützen? Was wird da konkret für die Moore getan?
Also zum einen gilt es natürlich, Flächen zu erhalten, die es noch gibt an Moorflächen. Und zum anderen geht es darum, wieder zu vernässen, also Moore wieder zu schaffen an den Orten, wo sie ursprünglich vorgekommen sind. Und das ist eine große Aufgabe, weil wir sind dicht besiedelt hier in Deutschland und in anderen Ländern ist es auch nicht anders. Und man hat das Land ja urbar gemacht, nutzbar für uns. Und das jetzt wieder zurückzudrehen und die Menschen mitzunehmen, die in diesen Bereichen leben, damit das Verständnis dafür da ist und auch die Akzeptanz dafür da ist, das ist eine große Aufgabe.
Ja, zu nässen, sagen Sie. Also Moor wurde dann vielfach trockengelegt. Kann man das jetzt einfach so wieder nass machen? Das bringt wahrscheinlich nichts, oder?
Man muss diese ganzen kleinen Zuläufe, die es dafür gibt, all die Bächlein und Flüsslein irgendwie, die wir so haben, die das Moor speisen, irgendwie, die müsste man eben wiederbeleben. Die Drainagen, die gelegt worden sind, also diese kleinen Kanäle irgendwie, die dazwischen sind, die müssten aufgehoben werden, damit das Wasser wieder auf die Fläche versickern kann. Und wir haben als WWF selber auch ein ganz tolles, großes Projekt an der Küste an der Ostsee, wo wir das gemacht haben. Da ist so ein Polder, nennt man das, also ein Sommerdeich ist geöffnet worden, damit das Wasser dann eben auch wieder reinlaufen kann in die Fläche und dort Moor entstehen kann.
Wie lange dauert das dann, bis das Moor entstanden ist?
Das ist unterschiedlich, ne? Wie schnell es gelingt sozusagen, dass das Wasser sich dort wieder verfangen kann. Da waren wir relativ zügig. Man konnte schon 1-2 Jahre nach Öffnung irgendwie des Deiches sehen, dass bestimmte Arten zurückgekommen sind und vor allen Dingen viele Vögel, die sich dann eben auf dieser Landschaft gütlich tun mit Fressen und so, die sind dann wieder zurückgekommen.
Dankeschön nach Neu-Ulm an Matthias Herold. Hatten wir uns gerade noch gefragt, welche Tiere denn wohl im Moor leben. Er weiß es und schreibt uns, der Hochmoorbläuling ist dort zu finden oder auch der Goldregenpfeifer. Also danke dafür. Und worüber wir uns unterhalten wollten, was so oft in Vergessenheit gerät, dass sich im Smartphone 30 verschiedene Metalle befinden und seltene Erden. Die Rohstoffe werden knapper. Und jetzt ist die Tiefsee zum Thema geworden. Welche Rohstoffquellen gibt es dort?
Kupfer, Mangan, Lithium, das sind alles, und Gold natürlich auch, das sind alles Rohstoffe, die man eben für diese neuen Technologien, aber nicht nur für Smartphones, sondern auch für Elektromotoren, irgendwie all diese Sachen für diese Akkus irgendwie braucht. Und das in ganz großen Mengen, weil wir nicht vernünftig recyceln. Es ist ja nicht so, als wären nicht schon Anteile davon verbaut und die muss man eben dann auch wieder nutzen und das tun wir nicht.
Der Rohstoffmangel weckt jetzt natürlich Begehrlichkeiten. Jetzt hat man die Tiefsee entdeckt. Wie teilt sich denn dieser Markt auf unter Wasser?
Naja, zurzeit darf noch nicht gefördert werden. Also Tiefseebergbau darf nicht stattfinden. Und das ist das Faszinierende und das wissen viele Leute auch nicht. Der Meeresboden ist tatsächlich Erbe der Menschheit. Das heißt, er gehört uns allen. Das ist so festgesetzt worden. Und niemand darf irgendetwas nutzen, ohne dass dafür Regeln festgesetzt worden sind und sie der Allgemeinheit eigentlich auch zugutekommen sollen. Und da wird sehr hart drum gekämpft gerade, diese Regeln aufzustellen und auch also mit miesen Tricks und allem drum und dran, um eben doch diese Rohstoffe schürfen zu dürfen. Und man muss sich das vorstellen, in der Tiefsee herrschen unfassbare physikalische Bedingungen, ne? Hoher Druck, tiefste Finsterheit. Wenn da irgendwas passiert, das wäre eine absolute Katastrophe. Und zusätzlich sind diese Lebensräume, denen das dann entnommen wird, sind viele hunderttausend Jahre alt.
Sie sagen, es ist verboten. Dennoch wurde der Abbau von Manganknollen seit den 70er Jahren simuliert.
Es gibt Gebiete, in denen man das ausprobieren durfte, ob es überhaupt möglich ist, das zu tun. Und es sind verschiedene Techniken angewandt worden. Aber man kann heute noch, obwohl es schon so viele 50 Jahre her ist, dass das gemacht wurde, kann man immer noch die Spuren sehen. Alles in dieser Tiefe ist so langsam. Alles wächst langsam. Dort sind kaum Veränderungen spürbar. Und wenn man so massiv eingreift, quasi mit so einem Bulldozer da durchgeht oder mit diesen Saugvorrichtungen, dann werden diese Spuren wahrscheinlich so lange wie in den Zeiträumen, in denen wir denken und leben, für immer zu sehen sein.
Jetzt gibt es viel Forschung. Wollen Sie eine Prognose abgeben, wie lange man den Schutz noch erhalten kann oder wann die Begierde zu groß wird?
Die Begierde ist jetzt schon sehr, sehr hoch. Und wir haben gerade die politische Situation, dass so viel Druck ausgeübt wird auf die zuständige Behörde, irgendwie, dass wir uns große Sorgen darum machen, dass dieses Verbot weiter anhält, so lange, bis man eben Bedingungen geschaffen hat, unter denen man sagen kann, okay, das wären nachhaltige Bedingungen, wenn es überhaupt möglich ist. Es gibt aber auch in der Wirtschaft Stimmen, die sich regen und die sagen, nein, wir wollen diese Ressourcen nicht nutzen, weil uns bewusst ist, was das für sensible Lebensräume sind, von denen wir noch gar nicht wissen, was für eine große Bedeutung sie für unser Wohlergehen irgendwie haben. Und deshalb müssen wir hier anders agieren. Das gilt aber ehrlich gesagt auch für Bergbau an Land. So wie es zurzeit stattfindet, richtet das so massive Schäden an, auch Menschenrechtsverletzungen, so kann es nicht weitergehen.
Also das gilt es weiter zu beobachten. Sie machen das als Direktorin des WWF-Zentrums für Meeresschutz. Herzlichen Dank für Ihren Besuch heute Vormittag.
Sehr gern.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.